said I had the wrong, cause I'm with Aya tonight. Diana walked up to me, said I'm with Aya tonight. I ran to the phone, saying maybe I'm alright. But I'm not gonna know, cause I forgot my key. She's not coming back, she'll be doing me.
Herzlich willkommen bei Liebe, Leid und Lebensfreude. Am Mikrofon ist Hedwig und wir sind im Freien Radio, der Wüstenwelle, das Freie Radio von Reutlingen und Tübingen, zu empfangen auf 96,6 MHz und im Internet-Livestream unter www.wueste-welle.de. Der Eingangssong ist Dirty Diana von Michael Jackson. Das hat sich meine heutige Interviewpartnerin gewünscht, eine ganz besondere Frau, Ellen Templin, die, mit der ich ein Telefoninterview machen werde nach Berlin. Diese Frau habe ich kennengelernt Ende Januar bei einem Terre des Femmes AG-Treffen. Das AG-Treffen Migration und Frauenhandel beschäftigt sich unter anderem mit Zwangsprostitution. Und das ist ja nicht nur Zwangsprostitution, sondern Prostitution allgemein. In diesem Rahmen kam Frau Templin und hat uns allen, die wir uns oft mit Frauenrechten und allem Möglichen beschäftigen, unglaublich viel beigebracht. Wir haben sehr viel gelernt und es ging uns tief unter die Haut. Und das ist das Thema unserer heutigen Sendung, der käufliche Erotikbereich. Liebe, Leid und Lebensfreude. Lebensfreude ist unglaublich wichtig, ohne kann man das Leben nicht ertragen, aber Leid macht uns viel daran kaputt. Und Liebe ist manchmal der Weg zurück zur Lebensfreude, häufig. Bei Ellen Templin ist das der Fall. Und ich werde die gleich anrufen, aber während ich wähle, lasse ich die Musik noch mal ein bisschen weiterlaufen und wir klinken uns dann gleich gemeinsam wieder ein. Da hören wir dich schon husten, Ellen.
Ja.
Hörst du mich?
Ich höre dich.
Ich höre dich. Wunderbar. Hast du den Song noch gehört?
Ja.
Dirty Diana, den du dir gewünscht hast.
Den habe ich mir gewünscht, ja.
Ja, das freut mich. Ellen, ich habe dich kurz angekündigt als eine Frau, von der ich vor kurzem, erst Ende Januar, unglaublich viel gelernt habe und mit mir zusammen mehrere Frauen von Terre des Femmes, von der AG Migration und Frauenhandel. Und habe gesagt, es ist ganz wichtig, dass viele Menschen erfahren, was wir da gelernt haben. Und du bist wirklich spitze darin, uns das beizubringen. Und ich danke dir für dieses Interview jetzt, obwohl du erkältet bist.
Ja, danke für so viele Komplimente. Ich bin das kaum gewöhnt, dass mir jemand in dieser Richtung was sagt. Eigentlich höre ich immer, dass ich sie abnerve, die Menschen, dass das alles schon mal gesagt worden ist, dass es nichts bringt. Und dass die Frauen in der Prostitution gerne sind, dass sie auch kein Problem haben, dass Präservative nicht wichtig sind, die haben kein Problem damit, Sperma zu schlucken und so weiter und so fort.
Puh, da sind wir gleich heftig eingestiegen,
ja.
Mittendrin und du sagst, das stimmt nicht.
Nein, das stimmt nicht. Ganz massiv hat es sich in der Prostitution zum Schlechten gewendet seit der Legalisierung, sprich seit dem 01.01.2002. Das hat ganz viele schlechte Sachen gebracht. Als erstes, ich kann jetzt auf jeden Fall nur für Berlin sprechen, ist die Kondompflicht, alles was mit Anzeigen zu tun hat. Also das heißt, dass die ganzen Zeitungen, Stadtmagazine, die Berliner Tageszeitung, die werben seit der Legalisierung ganz aggressiv täglich für kondomfreien Sex. Das sieht folgendermaßen aus, ich schlucke gern Gesichtsbesamung, Drei-Loch-Fick-Paket.
Moment. Drei-Loch?
Drei-Loch-Fick-Paket.
Was bedeutet das?
Drei-Loch-Fick-Paket, das heißt, die Frau ist anal, vaginal und oral zu nehmen und das jeweils ohne Präservativ.
Ja, also mir geht es total nah, wenn ich das so höre und damit will ich auch ehrlich sein und ich glaube, das geht ganz vielen so, die normalerweise nichts damit zu tun haben, wenn wir uns das näher kommen lassen. Also wenn uns das unseren Gefühlen nahe kommen darf, das ist für uns schlimm. Und du sagst, eigentlich ist es für die Frauen, die das praktizieren, auch schlimm.
Es ist, mit Sicherheit ist es ganz schlimm in der Prostitutionsbranche. Es wird ganz viel Alkohol konsumiert. Ich kenne ganz viel Drogenabhängige. Ich kenne diese Borderline-Frauen sowieso. Sie haben Probleme mit dem Essen. Sie essen zu viel, sie essen zu wenig. Also alles ist Schuppenflechte. Sie kratzen sich, sie schneiden sich, sie drücken Zigaretten auf ihren Körper aus. Also das ist alles. Früher wurden sie missbraucht und heute missbrauchen sie sich selber und der Freier noch dazu. Aber ich möchte noch mal sagen, dass ich mir immer ganz schlecht vorstellen kann, dass Menschen sagen, sie wissen das nicht. Der Freier weiß es doch auch. Woher weiß er das? Aus der Zeitung. Also Frauen und Kinder können auch lesen. Das heißt, die Frauen der Freier haben das mit Sicherheit auch gelesen und die Kinder der Freier oder der Nicht-Freier.
Haben was gelesen?
Na, dass da einfach steht, Gesichtsbesamung, schlucke gerne Sperma.
Mhm.
Wenn der Freier das weiß und gelesen hat,
Also, Ellen, als du an dem Samstagabend in Berlin unsere Gruppe besucht hast, hattest du ja ganz große Kopien mit von diesen Anzeigen und
richtig.
Hattest uns die bunt markiert
richtig.
Und konntest uns damit richtig nachweisen, dass das war nicht einfach nur irgendeine Aussage von dir, sondern du hast es richtig, ja, ich möchte mal sagen, wissenschaftlich nachgewiesen,
danke.
Dass das so ist. Du hast uns diese Abkürzungen erklärt, denn Ellen, ehrlich gesagt, ich habe zwar eine Zeitung, aber sowas überblätter ich. Ich schaue das nicht an. Ich halte es von mir fern. Für mich ist das sowas wie ein Tabuthema ein bisschen gewesen. Klar,
ja.
Man diskutiert es manchmal,
ja.
Aber doch mit einer ziemlich großen inneren Distanz.
Ja.
Und seit du uns das so nahe gebracht
ja.
hast, du kannst ja gleich im Laufe der Sendung noch ein bisschen gründlich auf Einzelheiten eingehen.
Ja.
Seither geht mir das nochmal ganz anders unter die Haut. Und dann merke ich, dass ich mich auch wieder davon distanzieren will, weil es mir einfach sehr schlimm ist. Und ich glaube, dass dieser Mechanismus bei vielen Leuten, wo das um diesen Lebensbereich geht, ich will gar nicht sagen Thema, es ist ein Lebensbereich, es ist direkt nebenan. Es ist ja nicht nur in Berlin, es ist auch hier in Tübingen mit Sicherheit, in Reutlingen, also wo wir wohnen, es ist überall ein Thema. Erstmal der sexuelle Missbrauch von Kindern, den du in dem Rahmen schon angeschnitten hast.
Ja.
Aber eben auch alles, was im Bereich käufliche Erotik läuft. Das ist ja nicht nur Prostitution, da gibt es ja noch viel mehr.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also ich habe deshalb recherchiert, nicht weil ich Langeweile hatte, sondern weil es mir täglich passiert, dass mich irgendwelche Gäste am Telefon fragen, ob sie mir ins Gesicht spritzen können, ob sie mich anal nehmen können, ob was ohne Gummi geht. Und wenn man das jeden Tag hört, man hat also ein unangenehmes Gefühl.
Ja.
Das ist ein Dauerzustand, den man gar nicht mehr beschreiben kann. Manchmal frage ich mich selber, fühle ich das noch oder nicht mehr oder übertreibe ich auch? Dann merke ich wieder, dieses Gefühl tut mir nicht gut, weil es wirklich ein Dauerzustand ist.
Mhm.
Jeden Tag aufs Neue. Und ich merke bei den anderen Frauen, dass die oft sehr aggressiv reagieren oder einen Knopf gefunden haben, dass sie das wegschieben können und dafür abends saufen.
Mhm.
Also meine Möglichkeit ist, da ich ja nicht rauche oder trinke oder sowas, meine Möglichkeit, damit besser umzugehen, war halt diese Annoncen rückwirkend bei der Landeszentrale da anzufordern und dann zu markieren und dann wirklich festzustellen und zu beweisen, dass mit dem Stichtag, der 1.1.2002, über Nacht sozusagen, dass über Nacht die ganzen Anzeigen unsafe geworden sind.
Mhm.
Über Nacht. Das heißt, einen Tag davor noch gab es null Anzeigen mit Französisch Total, mit Spermaschlucken und diese ganze...
Entschuldige nochmal, bitte? Kurz die Unterbrechung, Französisch Total ist...
Französisch Total, das heißt, das ist Oralverkehr, der Mann ejakuliert in den Mund der Frau.
Okay.
Okay, also das heißt, vorher war das ja ein Tabu, das stand auf der Indexliste, es wurde und durfte nicht geschrieben werden. Mit der Legalisierung über Nacht gab es schon die ersten 36 Anzeigen, dann 40, dann 70 und jetzt kann man sagen, dass ungefähr 85% der Prostituierten in Berlin ohne Präservativ arbeiten und 15 mit. So, und von den 15, denke ich mal, machen manche eine Ausnahme, wenn die Rechnung ihnen wirklich im Nacken sitzt. So, und vor der Legalisierung könnte man wirklich sagen, 85% haben mit Präservativ gearbeitet und 15% ohne.
Also genau umgekehrt.
Genau umgekehrt.
Her.
Das kann man einfach anhand der Anzeigen beweisen.
Ja.
Das ist jetzt nicht, weil ich das sage, weil ich gerade schön bin, sondern einfach, weil es der Wahrheit entspricht.
Ja. Und das finde ich das Wertvolle daran, dass du das richtig systematisch recherchierst. Ich sage zu anderen Leuten, denen ich von dir erzähle,
ja.
Sie ist eine Psychologin und sie ist eine Wissenschaftlerin, nicht weil sie studiert hat, sondern weil es einfach in ihr steckt, die Herangehensweise ist so. Du suchst nach Klarheit, nach den Zusammenhängen, nach den echten inneren Zusammenhängen von diesem ganzen Elend. Und du hast sie gefunden, das habe ich gemerkt.
Ich danke dir. Also ich sehe das für mich manchmal als Lebensstrategie an, weil ich halt keine andere Möglichkeiten habe, um mich irgendwie abzulenken oder so. Und dann, dass ich auch den Beweis habe für mich, dass ich mich nicht irre, dass ich den Frauen das zeigen kann. Ja. Aber ich finde bei vielen Frauen leider keinen Anklang. Wer gibt schon gerne zu, dass er Opfer ist?
Genau.
Und dann muss man jetzt, weil ich sehe das ja bei mir, vor der Prostitution habe ich ein Problem gehabt, dass ich Prostituierte bin, SM-Prostituierte. Jetzt mit der Legalisierung habe ich zwei Probleme. Das heißt, das zweite Problem, welches dazu gekommen ist, dass ich jetzt plötzlich keins mehr haben soll.
Aha. Also du hattest schon immer ein Problem mit deiner Art, Geld zu verdienen.
Richtig.
Wie würdest du das nochmal genauer erklären, womit du dein Geld verdienst, Ellen?
Naja, ich quäle Menschen.
Du quälst
Menschen. Ich verkaufe sexualisierte Gewalt.
Sexualisierte Gewalt. Ja. Und die lässt sich verkaufen?
Ja.
Lässt sich gut und teuer verkaufen?
Na, früher mal. Inzwischen lässt sich das schlecht und billig verkaufen.
Okay. Also wie Prostitution auch.
Genau.
Die gesamte käufliche Erotik ist schlechter geworden. Richtig. Und billiger geworden.
Dann kommt noch dazu, dass ich einer der wenigen bin, die also mit Präservativ oder Safer Sex oder mit Präservativen oder mit Gummihandschuhen und einmal benutzen, wegschmeißen, also absolut safe arbeite. Mhm. Da kommen natürlich ganz wenige Männer. Mhm. Sind so die letzten Mohikaner, die noch für sich Verantwortung übernehmen und für ihre Frauen.
Ja.
Der Beweis ist ja in Aachen, nach Berlin sind ja die meisten Syphiliskranken oder AIDS-Kranken, auf jeden Fall Syphilis, in Aachen. Das heißt, da haben dann die Ehefrauen und die Geliebten und Verliebten der Männer gemerkt, dass mit ihnen was nicht stimmt. Mhm. Und dann haben die Haut- und Geschlechtskrankheiten der Ärzte zu ihnen gesagt, sie haben sich infiziert, mit was auch immer.
Mhm.
So.
Also dieser
und dann wird aber immer den Prostituierten die Schuld gegeben. Das war immer schon so.
Ja.
Nie den Freiern.
Nein. Und dabei sind diejenigen, die hingehen und dafür zahlen, richtig, statt das Geld in die Familien zu investieren.
Genau. Mhm. Dann haben wir also mit Sicherheit was auch schon immer so ein bisschen gab, aber jetzt ganz massiv. Das ist dieser Ausländerhass, den die Männer nochmal in der Prostitution zusätzlich ausleben können. Ich nenne das die Zwei-Kasten-Prostitution. Wir haben 80% der ausländischen Kolleginnen und 20% deutsche Mäuse, so wie ich. Mhm. So, diese 80% ausländischen Prostituierten, die machen sowieso alles ohne Präservativ, weil die dazu angehalten werden, zum größten Teil von ihren Zuhältern dazu gezwungen werden. Mhm. Also, das heißt, der Freier weiß das. Mhm. Er kann die Frau ohne Präservativ sexuell gebrauchen, wie auch immer, und kann gleichzeitig den Preis drücken. Mhm. Also für die Freier haben wir seit der Legalisierung ein sexuelles Schlaraffenland. Sie haben alle Nationalitäten seit 01.01.2007, können wir jetzt den Jungs noch die Rumänen und die Bulgarinnen anbieten für eine Schachtel Marlboro. Das ist doch super für die Jungs.
Ja, was ist?
Und die Frauen denken immer, dass ihr Mann nun derjenige welche ist, den man da ausnehmen kann.
Mhm. Und du sagst, es gehen ganz viele hin, von denen man das nicht glauben würde.
Naja, das ist jetzt komisch ausgedrückt, von dem man das nicht glauben würde. Erstmal sollte man das von gar keinem glauben. Erstmal sollte man gar nicht glauben, dass es möglich ist, Körperöffnungen zu kaufen, finanziell oder mit Geld zu erwerben, die Frau fertig zu machen. Vor allen Dingen in der SM-Prostitution, die passiven Frauen, die werden zum Teil gefoltert.
Yes.
Da braucht man nur, das ist nicht, das kann man also im Internet alles nachfinden, man braucht nur gucken unter SM-Sklavia, dieses Kunstwort Sklavia, dann findet man alles, was dort gemacht wird mit Frauen.
Mm-hmm.
Ja, das sollen die Leute, die mir jetzt gerade zuhören, falls sie noch Interesse haben weiterzuhören, dann bitte selber recherchieren, weil da geht es mir dann gleich noch beschissener, wenn ich das auch noch sagen müsste. Jetzt.
Ja. Ellen, jetzt hast du ausführlich darüber gesprochen, was die Freier mit den ganzen Prostituierten machen und hast gesagt, die Prostituierten haben nicht die Schuld, obwohl sie ihnen immer zugeschoben wird. Da finde ich, hast du ganz wichtige Schwerpunkte gesetzt. Genau so ist es. Wie kommt es jetzt, dass Prostituierte zu Prostituierten werden, anstatt einen Beruf zu ergreifen zum Beispiel? Du sagst ja, seit 2002, seit der Legalisierung gilt Prostitution offiziell als Beruf. Und du sagst, Prostitution ist kein Beruf. Was ist es dann?
Es ist eine Tätigkeit.
Ja.
Es ist auf jeden Fall eine Tätigkeit. Aber ich möchte dazu noch sagen, dass die Frau von der Leyen, die hat ja am 27.01.2007 vollmundig verkündet, dass Prostitution ist kein Beruf wie jeder andere, sondern Ausstieg ist das Ziel. Es gibt aber in Berlin und irgendwo irgendwelche Aussteigerprogramme, außer irgendwo in Westdeutschland. Und dann sollen die Aussteigerinnen immer in die Altenpflege gehen, mit welcher Begründung? Sie haben schon vorher nah am Menschen gearbeitet, dann können Sie das auch. Jeder ist für eine Altenpflege nicht geschaffen. Viele Frauen in der Prostitution können gar nicht mehr arbeiten. Aha. Ja, also das finde ich auch irgendwie ganz witzig. Das ist bestimmt ganz gut gemeint. Vielleicht ist das für manche Frauen sogar das Richtige, ohne Frage. Aber für das Gros der Prostituierten, die sich selbst gegenüber schlecht behandeln und die schon so verroht sind, wie wollen die denn noch einen alten Menschen pflegen? Die haben doch gar kein Gefühl für sich. Ja. Wer kein Gefühl für sich hat, hat auch kein Gefühl für andere und für Alte schon gar nicht.
Ja.
Da tun sich ja schon gesunde Menschen schwer, sich mit Alten auseinanderzusetzen und sie zu hegen und zu pflegen. Ja. Wie oft habe ich gehört in der BZ oder im Fernsehen, dass irgendwelche Ärztinnen oder Pfleger, Pflegerinnen die Alten niederspritzen.
Ja, ja.
Und dann schicken wir die kaputten Prostituierten dahin, die vorher Sperma geschluckt haben. Die sollen dann den Job übernehmen.
Ja.
Das hat mich erschüttert.
Ja, das erschüttert mich jetzt auch.
Das ist die Wahrheit.
Ja, das ist mir auch neu. Also ich merke, wenn ich mich mit dir unterhalte, kommen immer wieder neue Aspekte raus, die immer wieder neu erschütternd sind. Und was mich ganz besonders erschüttert hat, das war die Ehrlichkeit, mit der du, mit der Überzeugung, mit der du sagen konntest, jede Prostituierte wurde als Kind sexuell missbraucht. Nicht jede sexuell missbrauchte Kind wird später zur Prostituierten, aber wenn ich eine Prostituierte vor mir habe, kann ich davon ausgehen, auch wenn sie es nicht sagt, dass sie als Kind sexuell missbraucht wurde.
Also ich sage auf jeden Fall zu 99,99%. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Ausnahmen. Und diese Frauen sind so gut in der Lage, das verdrängt zu haben, dass sie ihre kleine abgearbeitete Hand ins Feuer legen und sagen, ich nicht. Ja. Ich habe dann die gleichen Frauen 4-5 Jahre abgearbeitet und Drogenrausch erlebt und habe sie wieder gesehen und standen auf der Straße und haben gesagt, was mein Vater macht, das machen heute die Jungs auf der Straße mit mir.
Ja.
So, also das ist, auf jeden Fall haben sie einen Missbrauch an der Backe, egal welchen.
Ja.
Entweder emotional oder sie sind geschlagen worden oder sie sind sexuell missbraucht worden.
Ja.
Also irgendein Missbrauch hundertprozentig, egal in welcher Form.
Ja, also man kann davon ausgehen, dass jede Prostituierte irgendwie traumatisiert ist.
Jede.
Ja. Und ziemlich schwer.
Genau.
Und dann geht das Leben weiter und du beschreibst ja das, was die Frauen da anbieten, womit sie ihr Geld verdienen, dass sie das auch weiterhin fertig macht emotional. Die können sich nicht mehr fühlen, die müssen ihre Gefühle abspalten.
Ja.
Mhm. Und das alles um des Geldes willen, weil sie ja von irgendwas leben müssen und es hat sich jetzt so entwickelt, dass sie es auf die Weise tun.
Ja. Also ich denke mal, dass speziell in der SM-Prostitution, da ist es noch mehr sichtbar, was man den Frauen angetan hat.
Mhm.
Denn wo ich schon überall gearbeitet habe, was ich gesehen und gelesen und gehört habe, dass Frauen, die im passiven Bereich arbeiten, die lassen sich wirklich foltern.
Mhm.
Die werden geschlagen, die müssen Anüsse auslecken, ich sage
das
jetzt ein bisschen witzig, die müssen Arschlöcher auslecken von irgendwelchen Familienvätern, die müssen sich anscheißen und anpissen lassen, das heißt, die werden aufgehangen, die Brüste werden abgebunden, also es ist ein Wahnsinn. Das und vieles mehr sind wir an dem Punkt, wo wir vorhin schon waren, das und vieles mehr kann man im Internet ganz genau recherchieren und nachlesen.
Mhm. Also
wenn Sie noch mehr lesen, als ich jetzt sagen kann, oder möchte. Und dann im aktiven Bereich, in dem ich bin, das heißt, klingt aber ganz totschick, Domina, es ist natürlich, bei den dominanten Frauen gibt es ja keine einzige, die jemals gemacht hat, was sie wollte. Der passive Gast, der devote Gast, der Sklave, sagt der Domina, was sie zu tun und zu lassen hat. Wie sie sich zu schminken hat, was er sie anziehen soll, ob Gummileder oder Lack, je nachdem, welchen Fetisch er bevorzugt. Und er wird ihr sagen, was sie tun darf und was nicht. Also selbst die Domina ist ja in einer dienenden Tätigkeit, in einer dienenden Rolle.
Ja.
Jede Prostituierte oder jede Frau, die für sexuelle Handlungen Geld nimmt, das ist ja nun mal Bereich der Prostitution, das ist eine dienende Tätigkeit. Und das ist das, was die Frauen von Anfang an lernen und am besten können.
Mhm.
Und dann können sie natürlich im dominanten Bereich mal richtig die Sau rauslassen.
Mhm.
Auch ich habe mich in meinen Anfängen erwischt, dass ich mehr gemacht habe, als abgesprochen war, weil das in mir schlummerte. Ich habe richtig, da war schon wieder in den Startlöchern, etwas an den Mann zu geben.
Mhm. Also
man muss
richtig
etwas
Aggressionen rauszulassen.
Genau, weil man zu viel, selber zu viel bekommen hat, muss man zu viel zurückgeben.
Ja.
Es gibt natürlich auch Dominas in der Branche, die sagen, sie sind keine Prostituierte, weil sie keinen Geschlechtsverkehr machen. Das ist natürlich eine Schönrederei dieser ganzen Scheiße. Warum? Sie müssen andere sexuelle Handlungen machen.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, und Prostitution besteht nicht nur aus Geschlechtsverkehr.
Ja, klar.
Mhm. Aber das brauchen die Frauen, um sich besser darzustellen, um sich von dem Rest der publischen Prostituierte abzuheben.
Ja.
Und diese Hierarchie haben ja eigentlich erstmal nicht die Frauen erfunden, sondern die Gäste, sprich die Freier. Und manche schwache Frauen in der Prostitution übernehmen diese Hierarchie sehr, sehr gerne, weil es ihnen ein bisschen gut tut.
Mhm. Mhm. Also insgesamt habe ich nach den Gesprächen mit dir so bestimmte Grundeindrücke gewonnen. Und dazu gehört dieses Lebensmuster. Kleine Kinder kommen zur Welt, du weißt, dass ich Hebamme bin, ich kenne diese ganzen kleinen Babys, die kommen zur Welt und sind nicht als Prostituierte geboren und sind eigentlich normal. Und wenn man sie gut versorgt, entwickeln die sich jedes anders, aber normal. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was ich ja natürlich noch nie hautnah miterlebt habe, dass so ein kleines Mädchen, vielleicht schon im Alter von 2 Jahren, manchmal Babys, manchmal mit 4 oder mit 8, einfach von dem Vater, dem Onkel, meist ist es ja jemand aus dem Umfeld, sexuell missbraucht wird, so richtig. Was das für massive, gravierende Schäden hinterlässt, die sind wirklich schwerst traumatisiert. Da funktioniert manches nicht mehr mit der Konzentration, mit den Gefühlen zum Leben. Und dann werden sie schlecht in der Schule. Also diese ganze Laufbahn. Und nachher wird es immer wiederholt, in gewisser Weise wiederholt. Es ist ein destruktives Lebensmuster. Man hat diesen Kindern ein destruktives Lebensmuster mitgegeben und das tragen die in ihr Erwachsenenleben hinein. Habe ich das ungefähr so ausgedrückt, wie du das sagst?
Ja.
Okay.
Das ist sehr präzise.
Mhm, ja.
Das ist sehr präzise.
Mhm. Mhm. Und das finde ich ganz erschütternd, dass das dann auch einfach fortgeführt wird. Und erst glaubt man den Kindern nicht, wenn sie das sagen, in den meisten Fällen. Die Familien wollen das nicht hören, der Papa, der Onkel oder was, das wird tabuisiert. Und dann sind sie allein damit und nachher geht es immer so weiter und sie sind weiterhin schuld. Und das zieht sich durchs ganze Leben, durchs ganze Schicksal.
Ja. Ja, das ist wie so ein Fettfleck, der sich ausbreitet, wie Kaugummi. Es geht nicht mehr von einem weg.
Ja.
Was mich immer wieder erschüttert, ist, dass die Deutschen nicht über den Tellerrand gucken. In anderen Ländern wird Prostitution auch zum Teil positiver gehandhabt. Siehe Schweden, das ist ja ein Idealmodell. Das kann noch so belächelt werden. Die machen das jetzt 10 Jahre und haben also wirklich ein ganz anderes Bewusstsein geschaffen in der Bevölkerung.
Wie machen die das?
Na, seit 10 Jahren ist in Schweden die Prostitution offiziell verboten. Das heißt, sie sind für die Prostituierte, aber gegen die Prostitution. Mhm. Das bedeutet, die Prostituierte bekommt jede Hilfe, die sie braucht, aber dem Freier wird klar gemacht, dass man keine Frau kaufen soll. Der bekommt eine Strafe.
Wie läuft das praktisch ab? Also die Prostituierte hat ihren Raum, der Freier kommt hin. Und wie bekommt er
die Strafe? Ich denke mal, dass da einige Sachen auch auf der Straße oder so heimlich stattfinden, ganz klar. Also die Prostitution ist leider wahrscheinlich hundertprozentig nicht ausrottbar.
Nein.
Das ist mir schon klar. Mhm. Aber so dieses Bewusstsein, was der deutsche Mann von nebenan hat, der deutsche Vati, das hat sich natürlich massiv in Schweden geändert.
Mhm.
Das wird in den Klassen schon mal vermittelt, dass das nicht gut ist und so weiter. Und die Ausstiegsprogramme, das sind natürlich ganz andere Geschichten. Die Frauen, wenn die nicht mehr arbeiten können, dann werden die auch anders unterstützt als hier in Deutschland.
Ja.
Also zum Beispiel in den Bordellen, was ich also ganz, ganz schlimm finde, dass hier in Berlin, es gibt überhaupt keine Razzien mehr. Die Razzien fand ich sehr gut. Erstens mal weiß ich von anderen Frauen, die Zwangsprostituierten waren, die konnten schon mal den Bullen irgendwelchen Zettelchen zustecken. Man wusste, aha, da kann nichts weiter passieren, die sind einfach da. So, und dann natürlich hier die Bestrafung der Freier, die Zwangsprostituierten besuchen, die müssten bestraft werden. Und dass die Gesundheitsämter wiederkommen, diese Sozialarbeiterinnen, die habe ich immer sehr, sehr nett und sehr positiv empfunden. Die haben jede Menge Infomaterial und Flyers mitgebracht und auch Präservative. Die Frauen konnten immer gute Gespräche mit diesen Frauen führen. Das war einfach toll.
Und was, das war also vor der Legalisierung?
Vor der Legalisierung. Und jetzt kommt niemand mehr, nur noch alle 2 Monate das Finanzamt und guckt, ob alles in Ordnung ist, beziehungsweise ob alle Frauen eine Steuernummer haben.
Mit welcher Begründung kommen die denn jetzt nicht mehr?
Naja, jetzt ist es ja ein Beruf. Die Bäckerfrau, die den Beruf der Bäckerin genommen hat, da kommt ja auch, in den Bäcker kommt ja auch keine Razzia.
Ach so.
Und das Gesundheitsamt muss ja auch nicht zum Bäcker kommen.
Ja. Ja. Und du hast auch noch gesagt, bei den Razzien wurden oft auch Waffen entdeckt, weil.
Genau. Das, also Hehlerware, Zigaretten, so diese ganzen Waffen, Zigaretten, das war normal. Mhm. Das gibt's natürlich jetzt auch wieder, aber dafür kommt ja keine Razzia mehr.
Ja, und dadurch wird da weniger entdeckt und weniger...
Selbstverständlich, es wird weniger entdeckt, ganz klar.
Und das bedeutet für die Frauen, die sind noch ausgeliefert,
die sind noch mehr ausgeliefert, den Zuhältern noch mehr ausgeliefert, während ja jetzt der Zuhälter nicht mehr der Zuhälter ist, sondern der klassische Manager der Prostituierten, beziehungsweise, die ehemalige PDS, das sind jetzt die Linken, die haben in ihrem Gesetzesentwurf sogar geschrieben, dass sie festgestellt haben, dass die Prostituierte nicht die geschundene Kreatur ist, sondern die selbstständige, starke Geschäftsfrau. Aha. Und dass jemand also schon einen Zuhälter braucht, also der ist ein Manager ist und der ist auch dazu da, um der Frau zu sagen, wie sie sich schminken soll.
Also sowas?
Ja, das kann man nachlesen.
Wo kann man das nachlesen?
Na, beim Gesetzentwurf.
Okay, ja. Danke. Ich merke, obwohl ich eigentlich mich für Frauenrechte engagieren will, bin ich in diesen Sachen ziemlich ignorant, wahrscheinlich weil es so schrecklich ist. Und jetzt erzähle ich dir, Ellen, warum das so schrecklich ist. Also,
ja, es ist schrecklich.
Es ist einfach schrecklich. Während ich mit dir im Gespräch war in Berlin, ich habe dich ja auch besucht in deinem Salon und habe Sachen gesehen, die für mich völlig neu waren, obwohl ich über 50 bin und eine gewisse Bildung habe. Das war mir neu, Ellen. Ich habe ganz arg viel durch dich dazugelernt. Ja. Und während dieser Zeit habe ich übernachtet bei Verwandtschaft.
Ja.
Meine Tante ist die Frau gewesen, die geschiedene Frau von dem Bruder meines Vaters. Und das sage ich jetzt ruhig mal ganz offen. Ich enttabuisiere jetzt ein Familientabu. Aha. Denn dieser Bruder meines Vaters hat seine Töchter zum Teil sexuell missbraucht. Ah. Die haben 4 Kinder. Und dieses Mal, noch bevor ich dich kennenlernte, habe ich mich mit meiner Tante drüber unterhalten, dass das eine Mädchen, die so alt ist wie ich, die musste schon als Kindergartenkind, da brachte der Papa die Kinder zu Bett, und sie freute sich, machte so lange was anderes, mein Mann bringt seine Kinder zu Bett, sie hat sich damals nichts dabei gedacht. Und damals musste meine Cousine den Schwanz lutschen und das Sperma schlucken, weil die Mami das ja nicht will, also hat noch das Kind die Mama geschützt. Diese Cousine, mit der konnte ich nie was anfangen, wenn ich was mit der zu tun hatte. Im Nachhinein blicke ich warum und finde es ganz schrecklich, dass ein Mädchen in meiner Familie, mit der ich auch ab und zu tun hatte, solche Dinge erleben musste. Als die dann später bei den Kindern vom Bahnhof Zoo war, da gab es ja dieses Buch Christiane
F., ja, ich kann mich erinnern.
Da hing die dazwischen und natürlich hat es mit Heroin und mit Prostitution, das hatte auch was miteinander zu tun und sprach also deren Mutter mit mir darüber und es war uns so nah und beiden so schrecklich, aber es war auch gut, dass wir es teilen konnten, wie schlimm das für sie gewesen sein muss, weil dann geht es ja immer weiter, dann muss sie sich weiterhin missbrauchen lassen, um das aushalten zu können. Irgendwie braucht sie wieder Heroin, ein Teufelskreis, aus dem meine Cousine rausgekommen ist. Mit vielen Therapien und vor allem mit sehr großer Offenheit ihrer Mutter. Ihre Mutter hat ihr dann geglaubt, wenn sie in Therapien an solche Erinnerungen herankam, was ja ganz schwer ist, die sind ja abgespalten, aber ganz wichtig auch, das herauszufinden für den Heilungsprozess. Das ist ihr also gelungen nach und nach. Und ihre Mutter war offen dafür und hat das Tabu nicht aufrechterhalten. Und dadurch hat es in dieser Familie gewisse Fortschritte und Heilungen gegeben, wobei meine Cousine es bis heute schwer hat. Ja? Aber sie ist da raus und ist körperlich soweit halbwegs gesund, hat es nach wie vor schwer. Und jetzt zu erleben, dass praktisch in meiner Familie ein Mann seine Kinder zerstört hat. Er hat wirklich das ganze Schicksal zerstört, muss man so sagen. Kann man nicht anders sehen. Und dieses Tabu zu brechen, das finde ich ganz wichtig, denn ich glaube, dass wir alle uns mit dem Thema deswegen auch nicht so gerne auseinandersetzen, weil es uns oft näher ist, als uns lieb ist. Wir haben manchmal mehr damit zu tun, als uns lieb war. Aber trotzdem, genau deswegen finde ich so wichtig, die Offenheit dafür zu schaffen. Denn nur dann sind wir auch offen, uns damit auseinanderzusetzen. Es gibt Alternativen. Das, was du aus Schweden beschrieben hast, das ist tatsächlich ein sehr viel besserer Umgang damit.
Auch Norwegen zieht es jetzt in Erwägung.
Aha, super.
Ja, habe ich gelesen.
Ja. Mhm. Ja, die nordischen Länder sind uns in manchen solchen Dingen weit voraus.
Weit voraus und überlegen. Ja, mein Missbrauch dauerte von meinem 4. bis zu meinem 14. Lebensjahr.
Ja,
meine Schwester musste noch mehr erdulden als ich. Da bin ich oft Zeugin geworden, was meine Schwester aushalten musste. Furchtbar. Trotzdem will meine Mutter, will meine Schwester mit mir keinen Kontakt haben, weil sie mit Prostituierten nicht spricht.
Ja gut, aber meine Mutter hat sie auch nicht so gut getroffen. Du hast ja beschrieben, sie hat einen Mann, der sie schlägt und sie kommt aus dieser Beziehung ja auch nicht raus.
Es ist alles schlimm.
Ja.
Auf jeden Fall Meine Mutter ist vergangenen Jahres gestorben und hat mich enterbt, weil ich mit der Familiengeschichte in die Öffentlichkeit gegangen bin.
Aus dem Grund hat sie dich enterbt. Liebe Zeit, Ellen, das ist natürlich auch ein ganz extremer Bruch.
Ja.
Nach dem allen, du hast das Tabu gebrochen und zur Strafe.
Ja, ich hätte das Geld genommen, weil ich habe immer gesagt, wenn ich sowas kriege, ein bisschen, dass es Schmerzensgeld ist.
Mhm. Ja, genau so würde ich auch sehen.
Aber Schmerzensgeld habe ich auch nicht gekriegt.
Nee. Puh, das ist wirklich absolut heftig. Ellen, sollen wir eine kurze Musikpause machen?
Ja.
Ja, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Musik an. Kleinen Moment.
Geht gleich besser.
Dann lassen wir die Musik nachher zum Schluss noch zu Ende laufen und unterhalten uns jetzt erstmal weiter. Ellen,
genau.
Du bist ja sehr aktiv.
Ich wollte gerne noch dazu anmerken, dass aus einer kanadischen Studie geht hervor, dass das Risiko, geschlagen oder ermordet zu werden, für Prostituierte 60 bis 120 Mal höher ist als für die Allgemeinheit. Und die Begründung dieser hohen Mörder ist die Säuberung der Welt.
Die Säuberung der Welt?
Ja.
Erklär mir das.
Die Säuberung der Welt, naja, für die Männer. Erst machen sie die Frauen zu Huren, dann benutzen sie sie und dann lachen sie sie dafür aus und sagen, sie sind schmutzig.
Und dann bringen sie
dann
sie noch auf
sie
die Seite.
Dann müssen sie umbringen, um die Welt wieder säubern.
Also so abartig, das ist, da kann ich überhaupt nicht folgen.
Das ist aber deren Logik.
Ja, das ist aber eine voll kranke, verrückte, schreckliche Logik, eine unmenschliche Logik.
Ja.
Also Menschen, wir haben ja sowas wie Menschenwerte, ja?
Richtig.
Menschenrechte, und die scheinen für Prostituierte überhaupt nicht zu gelten. Die gelten sowieso für manche Menschen weniger als für andere, aber für Prostituierte gilt da praktisch nichts.
Nein.
Gar nichts.
Und diese Legalisierung, die habe ich dermaßen persönlich als Angriff auf meine Person erlebt und tue das immer noch. Zur Legalisierung hin haben also Männer angerufen bei uns und haben gesagt, jetzt, wo das euer Beruf ist, kann ich ja euch mal die Monika Nachmittag mal 2 Stunden schicken. Wir haben Schulden. Wie viel verdient ihr denn da?
Aha, wer ist
also
Monika?
Das heißt, die Männer haben jetzt keine schlechte Gewissen mehr.
Ja.
Früher wurde man als Zuhälter abgestempelt, wenn man eine Frau auf den Strich geschickt hat. Heute sagt er ihr, nimm doch einfach mal einen anderen Beruf an.
Ja, heute sagt er, ich bin dein Manager und du machst mal schnell diesen Beruf.
Und ich weiß ein paar gute Schminktipps für dich.
Mhm, toll.
Ja, das ist also ganz, ganz erschrecklich.
Ja.
Also ich finde, das ist der größte Frauen, der Ausdruck des größten Frauenhasses, Prostitution als Beruf zu deklarieren.
Ja.
Ich denke, da ist der Zenit schon längst überschritten. Es gibt da keine Steigerung von
mir. Mhm. Ja. Ja, da ist wirklich ein Zenit überschritten und ich finde es deswegen wichtig, das mal ins Bewusstsein zu bringen, damit man umlenken kann.
Ja.
Du hast ja 2 Ziele. Du hast ja eigentlich sehr hohe Ziele. Das merke ich, wenn du über deine Kolleginnen sprichst, denen es so schlecht geht. Du hättest gerne, dass es denen besser geht.
Ja, ich hätte auch gerne, dass es mir besser geht.
Genau, dir und euch allen, dass es euch besser geht.
Richtig.
Und aber du hast es als dein Lebensziel hast du an dem Abend bei Terre des Femmes nur zwei Sachen genannt, die du wirklich realistisch versuchst hinzukriegen. Und was war das?
Das waren zwei Sachen, wo ich eine kleine Chance sehe. Das ist einmal, dass in Berlin auch die Kondompflicht eingeführt wird, wie in Bayern. Ja. In Bayern gibt es jetzt die Kondompflicht in der Prostitution. Warum? Weil es einfach jetzt infizierte Prostituierte gibt.
Natürlich.
Und es natürlich auch ein teurer Spaß ist für die Bajuwaren. Und auch gefährlich.
Genau.
So, also ich mag, dass sofort die Kondompflicht in Berlin oder in Deutschland eingeführt wird. Und ich erwarte, dass sich alle Zeitungen und Stadtmagazine und Bordellanzeigen, wie auch immer, sofort wieder die Anzeigen, dass sie wieder auf das Niveau von vor der Legalisierung kommen. Denn da hieß es dann, Heidi hat Zeit, sieht gut aus, ist vollbusig und erwartet den Besuch. Und heute heißt es, Heidi ist geil, hat einen großen Kitzler und möchte ins Gesicht gespritzt werden.
Ja.
Und das ist enorm. Und ich verstehe nicht, dass hier niemand was sagt.
Ja.
Und was für mich auch ganz erschreckend ist, dass diese Psychologen, dass die das Maul halten.
Welche Psychologen?
Na, einfach die Psychologen, die bleiben wir mal jetzt in Berlin. Hier gibt es jede Menge Psychologinnen und Psychologen, Familienpsychologen, Kinderpsychologen, Psychologen jeder Art.
Ja.
Psychologen, Sozialarbeiter.
Und du findest, die könnten sich zusammentun und könnten sagen, hey, das ist schlecht für Menschen.
Die sitzen doch an der Front vom Elend.
Ja.
Auch vom Frauenelend.
Ja. Du hattest ja auch schon mit Psychologen zu tun.
Ich hatte mit mehreren Psychologen zu tun. Die haben gesagt, sie wussten das gar nicht, dass das jetzt ein Beruf ist. Sie wussten auch nicht, ob sie jemals eine Prostituierte als Patientin hatten.
Mhm.
Und ich meine, da sollte man gleich die Praxis verlassen, wenn jemand sowas sagt. Ne?
Ja, das stimmt.
Genau.
Mhm.
Zum Beispiel, das ist für mich, oder dass die Psychologen überhaupt mal wieder gesagt haben, dass SM nur eine sexuelle Spielart ist.
Mhm.
Dann sollen die mal hierher kommen, die Herren Psychologen.
Ja, das lade
dann
sie doch mal ein.
Oder nur mal den Telefonservice machen.
Ellen, du und ich, wir könnten mal eine ganz offizielle Fortbildung für Psychologen anbieten, weil ich bin ja auch ein Stück weit vom Fach.
Ja.
Und ich hatte auch von vielem einfach keine Ahnung, denn es ist eine andere Welt von nebenan. Da weiß ich mehr über die Aborigines in Australien als über euch, die ihr direkt nebenan praktiziert.
Ja.
Und da kann man ganz viel dazulernen. Und das könnten wir mal miteinander auf die Beine stellen, in Berlin ausschreiben. Wir machen eine Fortbildung für Psychologen. Was passiert in diesem Bereich?
Mhm.
Denn dann lernen die auch ganz viel dazu. Ich glaube, das wird nicht großartig gelehrt irgendwo.
Vor allem, da haben Sie vollkommen recht. Oder da hast du vollkommen recht. Mhm. Was ich sagen wollte, uns ist auch aufgefallen, dass die Psychologen SM auf jeden Fall als sexuelle, legale Spielart betrachten. Aber auf der anderen Seite kann man nachlesen, dass Paraphilien, also jetzt Vorlieben für irgendwelche Fetische, dass das eigentlich alles in Männerhand ist. Also, das heißt, wenn jetzt der Durchschnittsmann nur ein Fetischist ist, wie will der dann eine Frau bekommen, wenn die den Fetischismus nicht hat, den er hat? Dann können die doch gar nicht harmonieren.
Mhm.
Dann brauchen sie auch nicht sagen, wenn zwei Erwachsene das Gleiche wollen, dann passen die zusammen.
Mhm.
Die passen nie zusammen, weil es ja nicht logisch ist.
Ja.
Also,
ja.
Die denken, wir sind so ein bisschen dumm.
Ja, ja.
Ja,
auf jeden Fall. Also du bist auf jeden Fall nicht dumm. Und ich glaube, die fürchten auch Leute, Frauen wie dich, die nämlich nicht dumm sind und die Sache auf den Punkt bringen. Ich glaube, die haben keinen Bock auf die Thematik. Die haben Bock auf das Tabuisieren, weil es einfach diejenigen, die es praktizieren, die wollen es ja einfach weitermachen. Das ist ja das Bequemste und Einfachste. Und die, die sich damit nicht beschäftigen, für die ist es auch leichter, sich damit nicht zu beschäftigen. Es ist ja echt ein Konfliktbereich.
Richtig.
Das ist ein heftiger Konfliktbereich.
Genau. Und ich glaube, da ist auch was ganz Gefährliches enthalten, weil dann müsste man einfach auch mal sagen können, ich habe ein Recht, meine Eltern anzugreifen. Meine Mutter, mein Vater haben was falsch gemacht.
Mhm.
Und dafür haben wir ja das vierte Gebot.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und ich glaube, dass da auch so ein Knackpunkt ist, dass wir die Eltern nicht angreifen dürfen.
Ja. Mhm. Ja. Also zumindest sollte man offen beim Namen nennen, was sie getan haben.
Richtig.
Und auch wenn sie es vielleicht nicht böse gemeint haben, manches ist ja schiefgelaufen, sie haben es nicht böse gemeint, manchmal haben sie sich nicht im Griff gehabt. Also bei allem Verständnis, was falsch war, war falsch und was geschadet hat, hat geschadet.
Richtig.
Punkt.
Richtig.
Und dem muss man sich einfach stellen. Und Ellen, erzähl doch mal, du hast an alle möglichen Stellen geschrieben und bist dort hingegangen.
Also in Berlin denke ich mal, wenn die meinen Namen hören, sind die alle rot. Die mögen mich alle nicht.
Alle.
Also das sind alle öffentliche Institutionen, die es dann so gibt. Berliner Aidshilfe, Deutsche Aidshilfe. Mit der Berliner Aidshilfe habe ich seit Jahren zu tun. Die finden mich auch ätzend, dass ich das nicht so locker sehen kann und so weiter. Der konnte auch zum Beispiel nicht verstehen, dass ich das nicht nachvollziehen kann, dass es in Berlin Baerbeck-Partys erlaubt sind. Baerbeck-Partys.
Sorry,
zum Beispiel Österreich und Schweiz ist das alles nicht erlaubt.
Ja,
Baerbeck-Partys sind Partys, also Baerbeck ist wohl so der englische Oberbegriff für ohne Sattel. Baerbeck-Partys sind Partys, da gehen also Infizierte hin, Infizierte AIDS, Syphilis, die ganzen anderen Geschlechtskrankheiten, Tripper und Co. und was es sonst noch alles gibt. Und dann brauchen die einfach diesen Kick, russisches Roulette, würde ich sagen.
Also da jeder treibt es mit jedem und
jeder
hinterher,
mit jedem.
Oh, bin
und
ich jetzt infiziert oder nicht?
Ist, habe ich mich angesteckt, habe ich mich nicht angesteckt.
Das ist doch sowas von krank.
Das ist erlaubt.
Ja, das ist
in anderen europäischen Ländern ist es nicht erlaubt.
Ja, das ist auch richtig, das nicht zu erlauben.
Und das finde ich ganz entsetzlich.
Ja. Jetzt ist ja das Argument immer wieder, ja, und wenn es verboten ist, machen es die Leute trotzdem. Wie willst du es denn kontrollieren?
Naja, das ist schon richtig auch. Ich meine, Diebstahl ist auch verboten und es wird immer Diebe geben. Mhm. Mord ist auch verboten, es wird immer wieder Mörder geben. Aber wir haben ein anderes Bewusstsein dafür.
Genau.
Ich meine, die Schweden sind doch nicht blöder als wir.
Genau. Und denn ich sehe das genau wie du. Wenn man es verbietet, darf man zumindest nicht damit werben und damit ist schon viel
richtig.
Getan.
Genau.
Und wenn dann jemand das fordert, kann man es ablehnen.
Genau.
Man hat zumindest eine größere Möglichkeit, es abzulehnen.
Also, ich hätte gerne, dass hier diese, na sowieso die schwedischen, aber erstmal bin ich ja auch ganz kleinlaut, erstmal die bayerischen Verhältnisse eintreten und die Kondompflicht.
Ja.
Dass es hier keiner mehr sich traut, vor Ort mich zu fragen, was geht hier ohne.
Ja. Also die Kondompflicht wäre der erste Schritt.
Genau,
die
Kondompflicht ist der erste Schritt. Mhm. Das ist doch schon auch im Interesse der Ehefrauen oder der Freundinnen der Freier.
Eigentlich, wer ein Interesse an Volksgesundheit hat, sollte genau daran ein Interesse haben.
Ja, die Krankenkassen werden immer, die Beiträge werden immer höher und so weiter und so fort.
Ja.
Und da wird dann geklagt, aber dass mal geschaut wird, was da los ist.
Ja. Ne? Mit welchen seltsamen Argumenten wirst du da überall abgespeist?
Naja, man speist mich ab, ich würde die sexuelle Selbstbestimmung nicht respektieren.
So, aha. Mhm. Das hat ja nun damit gerade gar nichts zu tun.
Ja.
Im Gegenteil, ne?
Ja.
Denn wenn die sind ja aus finanzieller Not und auch durch ihre Traumata praktisch gezwungen, das mitzumachen.
Genau.
Und es hat ja mit Selbstbestimmung gerade gar nichts zu tun.
Nein.
Das hast du ja ganz gut auseinandersetzen können.
Ich denke, ich sage immer, es gibt drei Gründe, in die Prostitution einzusteigen. Das erste ist Armut oder finanzielle Probleme ist das gleiche. Das zweite sind seelische Probleme. Und das dritte ist finanzielle und seelische Probleme.
Ja. Also im Grunde nur zwei und eventuell in Kombination.
Oder die Mischung von beiden.
Genau.
Genau.
Ja.
Und ich kenne auch zwei Frauen, die noch vor 5 Jahren gesagt haben, es ist schick, eine Prostituierte zu sein und ich suche mir meine Freie aus. So, die eine säuft, man muss fast schon sagen, Gott sei Dank, dass die ja endlich mal jetzt auch mal ein bisschen aufwacht und die andere sagt, mein Gott, ich bin nur noch müde und ekel mich vor Männern.
Ja, also selbst die als junge Mädchen...
Die Spätschäden, diese ganzen gesundheitlichen Spätschäden, die will niemand wissen.
Ja.
Und was ich auch noch sagen muss, ich bin ja noch nicht verheiratet, habe keine Kinder, aber viele Frauen sind ja alleinerziehend, auch bei mir hier, und alle Frauen haben ihre Kinder geschlagen. Alle.
Ja.
Alle haben ihre Kinder geschlagen.
Ja.
Dann weiß ich nicht, werden die Mädchen die nächsten Nutten?
Ja.
Werden die Söhne die nächsten Freier?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Jedenfalls
auf jeden Fall, der eine hat seine Mutter immer geschlagen, als er rausgekriegt hat, dass sie prostituiert ist. Daraufhin hat sie ihm das Essen immer in den Kühlschrank gesperrt und abgeschlossen.
Ach komm.
Ja, das sind...
Das ist ja furchtbar.
Ja, das habe ich aber alles erlebt. Das würde gar nicht mehr aufhören, wenn man das alles erzählt.
Ja. Ja, genau. Und das merke ich immer wieder, das alles mitzuerleben. Du lässt das an dich ran und du erlaubst es dir nicht, das mit Drogen oder so einfach auszuradieren.
Nein.
Und deswegen,
dann hätten sie gewonnen. Dann hätten sie mich noch geknackt.
Ja, und deswegen ist deine Taktik, du gehst an die Stellen, die eigentlich...
Ja, ich gehe den Leuten auf die Nerven.
Ja, also du gehst ihnen auf die Nerven, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass du es tust, um ihnen auf die Nerven zu gehen, sondern weil die eigentlich sagen, unsere Institution, zum Beispiel AIDS-Hilfe, ist dazu da, dass AIDS in Deutschland weniger sein soll.
Genau.
Dazu sind wir da. Und dann sagst du, wenn ihr das wollt, dann hört mir doch mal zu. Ich kann euch ein paar Sachen dazu sagen, damit man das auch hinkriegen kann. Ja?
Ja.
Und eigentlich ist es ziemlich verrückt, dass sie das nicht hören wollen, finde ich.
Nein. Sie wollen das nicht hören.
Und das finde ich unglaublich, dass sie das nicht hören wollen. Und was für Begründungen kommen da immer noch? Sehen Sie mal zu, dass
Berlin ist halt aktuell, Berlin ist arm, aber sexy.
Aha. Ja, aber solche Missbrauchssachen sind ja nicht wirklich sexy.
Nein, sind sie nicht.
Das ist gegen die Menschenwürde, gegen Menschenrechte.
Ja, finde ich auch.
Es ist verletzend, es ist zerstörerisch in vielerlei Hinsicht. Und deswegen denke ich, dass wirklich jeder, der Verantwortung für irgendwas in diesem Bereich trägt, offen sein sollte für das, was du zu sagen hast und, und diese ganzen Inputs von dir aufnehmen könnte, um in seinem Bereich etwas zum Besseren zu bewegen.
Richtig. Beim Gesundheitsamt hat mich mal eine Sozialarbeiterin gefragt, wenn ich so viel erzähle, warum ich nicht was anderes mache.
Ja, und?
Das fand ich ganz erschreckend, dass sie mich das gefragt hat.
Ja.
Wenn eine Frau, die jahrelang von ihrem Ehemann in die Fresse kriegt, da fragt man ja auch nicht, warum sie nicht aufsteht und geht.
Ja.
Man ist da drin gefangen. Aber es gab Zeiten, da fand ich mich totschick, dass ich für Geld die Macht hatte, dass Männer pseudomäßig irgendwas getan haben, was ich wollte.
Mhm.
Ja, das fand ich erstmal ganz totschick. Mhm. Sonst habe ich ja immer alles machen müssen.
Ja.
So. Und da gab es echt einen Mann, wenn ich gesagt habe, runter mit dir, der hat es gemacht.
Ja.
Ich bin ja fast gedacht, ich bin größenwahnsinnig schon. Mhm. Dann merkte ich, dass der das ja nur macht, weil er das selber will und weil er selbst seine kranke Geschichte mitbringt. So, dann traut man sich was anderes nicht mehr zu.
Ja.
Dann kommt das und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, die anderen trauen mich gar nicht mehr zu.
Ja.
Also das ist so eine ganz komische Mischung.
Ja.
Ja, wo soll man denn hin? Wo soll ich denn bitte schön hin?
Ja.
Ich weiß zu viel. Ich sehe auch grundsätzlich, ich sehe oft Freier. Sie haben so nette, zauberhafte Frauen an der Hand.
Mhm.
Und ich denke immer, lieber
Also auf
Gott.
Der Straße. Du gehst auf der Straße lang, triffst einen,
oft, ja.
einen der Freier.
Genau.
Und dann hat er eine nette Freundin,
ja,
eine nette Frau, vielleicht
nette
Familie.
Frau. Ja, klar.
Aha. Und dann würde ich, wenn ich da so ganz naiv als Nicht-Eingeweihte langgehe, würde sagen, das ist doch keiner, der jemals sowas machen würde. Würde ich jetzt
naja,
vielleicht
wenn
denken.
Naja, wenn die Leute mich sehen, die würden auch nicht denken, dass ich eine bin, die die Menschen quält.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Das ist das Gleiche.
Du bist klein, du bist zierlich, du bist sanft, du bist hübsch.
Danke.
Und da würde ich auch nicht drauf kommen, da hast
ja.
du recht. Ja.
Und das Schlimme ist, dass nicht nur ich oder so, dass die Frauen hier, wir haben uns oft darüber unterhalten, wenn wir hier irgendjemanden, weiß ich nicht, verbal erniedrigen, erziehen, die ganzen Geschichtlichen oder sowas, keine Frau fühlt was dabei.
Ja,
dann,
da möchte ich noch mal
wir
kurz beschreiben
nichts.
Für die Hörer, was ihr da überhaupt macht. Und zwar,
naja, wir schlagen Menschen, wir fesseln sie, wir erniedrigen sie mit Worten und mit Taten.
Mhm.
So eine Geschichten, wir nadeln auch.
Ja,
also
Nadeln
im
heißt?
Nadeln, das heißt also so ganz ja kleine Nadeln, so
die
dann
stecken.
Durch die Brustwarzen oder den Brusthof
ja.
gesteckt werden,
ja.
oder so, damit der Mann sich überhaupt fühlt.
Ja, ich beschreibe mal kurz für die Hörer, die es genauso wenig kennen, wie ich es kannte, wie das bei dir aussieht. Man kommt also in gepflegte Räume hinein, die aber ganz besonders ausgestattet sind. Ein Raum sieht aus wie ein Schulraum. Das sind Schultische, eine Tafel an der Wand, aber gleichzeitig, also du denkst einfach, das ist, um Nachhilfe zu geben. So sieht dieser Raum aus, ganz normal, aber dann ist da noch ein Behälter mit einem Teppichklopfer und sowas
genau.
und dann ist da so ein Lederbock und dann wird in diesem Raum gespielt, das ist, hat ja auch was mit Theater wohl so zu tun, also ich glaube, die Frauen, die bei dir arbeiten, müssen auch irgendwie ein schauspielerisches Talent haben. Die müssen dann sowas wie eine Schulsituation spielen, das ist natürlich mit diesem Menschen dann abgesprochen, der dafür zahlt
mhm.
und müssen dann aber als ganz überstrenge Lehrerin ihn dann auch verprügeln und das erregt ihn dann sexuell, so habe ich das verstanden.
Richtig.
Ja, und dann gibt es andere Räume mit ganz andere Einrichtungen. Zum Teil sieht es fast aus wie Folterinstrumente. So ein Sitz, da ist in der Mitte so ein Stachel. Was war das? Wie so ein roter Stuhl mit einem Stachel in
das
der Mitte.
Das ist so ein Strafsitz.
Ein Strafsitz.
Genau.
Ja. Und eben Peitschen und Fesseln und alles
genau.
Mögliche.
Mhm.
Und dann habe ich miterlebt, als ich bei dir im Büro saß, da musste ich dran denken, das ist eigentlich wie bei jeder anderen Arbeit auch. Wenn ich in der Klinik auf Station arbeite und bin im Schwesternzimmer, und meine Schülerinnen und jungen Kolleginnen kommen und ich sage, geh in das Zimmer, mach das, geh so, mach so. Ach ja, jetzt ist noch das dazwischen gekommen, mach so.
Ja.
So hast du das deinen Mitarbeiterinnen gesagt. Zum einen war ganz flatterig, oh, jetzt sind drei da und wir sind nur zu zweit. Dann
ja.
hast du gesagt, ja, dann fessel den halt erstmal
ja.
und sag ihm, du hast noch viel mit ihm vor, dann gehst du schnell nach nebenan, machst mit dem das und das.
Genau.
Das kriegst du schon hin, auch die beiden
genau.
zufriedenzustellen.
Ja.
Und so leitest du ja deine Mitarbeiterinnen an.
Ja.
Und da hattest du einen ganz besonderen Ansatz. Du hast mir gesagt, für das Anleiten nimmst du kein Geld, andere
Nein.
nehmen dafür Geld.
Ja.
Ausbilden ist ja auch anstrengend.
Ja.
Also
ich weiß, dass manche nehmen für zwei Doppelstunden 400 Euro oder so ein Gesamtpaket 1200, 1500 Euro. Und da die Frauen ja das Synonym für Armut sind, meistens kein Geld haben oder in die Prostitution reingehen, weil sie hochverschuldet sind, dann wird halt irgendwas unterschrieben, dass sie das irgendwann abarbeiten müssen.
Ja.
So, also ich nehme fürs Anlernen gar kein Geld.
Ja, das finde ich total fair. Und eine deiner jungen Mitarbeiterin sagte mir auch, sie ist froh, dass sie zu dir hingeraten ist.
Ja, das freut mich natürlich. Mhm. Also es gibt Frauen in der Stadt, die mich halt einfach ganz toll finden, weil ich so bin, wie ich bin. Mhm. Und für viele bin ich auch einfach zu anstrengend.
Ja.
Weil ich sie mit der Nase drauf hinweise, was da nicht rechtens ist.
Ja. Ne? Mhm. Ja. Und du hast auch ganz klare Grenzen. Du hast mir gesagt, manche machen sowas wie KZ-Situationen, genau, dass sie das nachstellen.
Naja, ich würde sagen, dass ich mit Abstand das Studio bin, welches am wenigsten anbietet. Mhm. Dazu gehören also KZ-Spiele.
Mhm. Also die du nicht anbietest.
Die älteren Herrschaften in Berlin, die wissen, dass es im Studio bei mir nicht möglich ist. KZ-Spiele lehne ich ab.
Ja.
So, überhaupt irgendwelche Spiele hier mit Uniformen lehne ich auch ab. Ich lehne es ab, dass Zigaretten auf irgendwelche Ärsche ausgedrückt wird. Ich lehne ab, dass mit Skalpell gearbeitet wird, dass geritzt wird. Es gibt hier keine Kurznarkosen. Also es gibt ganz viele Sachen, die lehne ich schlichtweg ab.
Ja.
Weil ich möchte, dass es hier so bleibt. Bei mir gibt es Behandlungen und keine Misshandlungen.
Mhm.
Und manchmal sind die Grenzen ja schon sehr, sehr, sehr
fließend.
Sehr fließend, ja, ja.
Ja, und da habe ich gesehen, als du mir das alles gezeigt und erklärt hast und ich das diese 2 Stunden miterlebt habe, dass du da sehr klare Grenzen hast, dass es doch noch in einem gewissen Respektbereich bleibt.
Ja, muss.
Muss.
Ja, ja.
Damit
das mache ich aber nicht nur, weil ich so ein Gutmensch bin, sondern das ist das, weil ich mich nur so selber retten kann.
Genau.
Ich habe gemerkt, so geht es mir am besten und alles andere, dann, das ist sonst gehe ich total vor die Hunde und die anderen Frauen auch.
Also du hast dir in diesem schlimmen Lebensbereich, möchte ich mal sagen,
die kleine Nische.
Genau, so einen gewissen, also einen gewissen Schutzraum noch behalten.
Ja.
Dass es möglich ist, darin zu überleben, ohne komplett kaputt zu gehen.
Ja.
Sowas, ja. Genau. Und was ich ganz besonders, was mich ganz besonders anrührt, jetzt zum Ende möchte ich das doch nochmal sagen, Ellen, wie du mitempfindest auch mit deinen Kolleginnen, denen es schlecht geht und dann immer wieder rausgehst damit. Jetzt machen wir diese Sendung, die will ich dann ja auch ins Internet stellen, damit sich jeder anhören kann, den es auch sonst wann interessiert.
Ja.
Und du bleibst da dran und hast Aktenordner voll, auch mit Schreiben an verschiedene Stellen.
Richtig.
Willst du noch mal kurz zum Schluss erwähnen, an wen du dich schon all gewandt hast?
So. Na, ich sagte ja vor Eingang schon, also das ist die Berliner EZ für die Deutsche Hilfe. Früher hatte ich auch noch mit Hydra Kontakt. Hydra lehne ich inzwischen total ab.
Aha.
Total, weil die denken, es ist wirklich ein Beruf wie der andere. Habe ich damit nichts zu tun, mit dieser Sorte Frau. Naja, ich habe also ansonsten hier mit den ganzen Ämtern vom Senat und Rechtsanwälte, alles. Psychologen, also es gibt eigentlich keine Stelle, wo ich mich noch nicht hingewandt habe.
Ja, das klingt nach so unglaublich viel. Diese Ordnung würde ich irgendwann gern mal sehen. Ein Schreiben haben wir ja auch gesehen, dass du, ich habe jetzt vergessen, wem du es geschrieben hast, ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls, dass du damit rausgehst, immer wieder. Und ich glaube, Ellen, auch wenn die Leute nicht sagen, vielen Dank, so wie ich, dass sie uns darüber aufgeklärt haben, ich glaube, du hinterlässt doch deine Spuren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ganz wirkungslos an allen vorbeigeht. Ja, viele Leute können ja nicht sofort drauf eingehen. Ich glaube, dass es bei manchen auch nachwirkt. Also ich hoffe das zumindest. Und ich denke schon auch, dass es so ist. Also ich hoffe, dass du dich da nicht entmutigen lässt und bei deiner Richtung bleibst. Es ist noch das Beste für alle. Wenn du den Mund nicht aufmachst, wer macht's dann? Das macht ja keiner.
Naja, in anderen Ländern machen die Frauen den Mund sehr wohl auf, in Bayern auch.
Mhm.
Aber in Berlin sieht es halt schlecht aus.
Ja.
Zum Beispiel in Hamburg weiß ich, dass also keine Bordellanzeigen gedruckt werden dürfen, in denen erkennbar ist, dass es unsafe Praktiken sind.
Okay.
Dafür ist Berlin wirklich die Nummer 1.
Okay.
Ja, mit den Zeitungen habe ich ganz viele Probleme gehabt.
Aha.
Ja, ich habe also Aufrufe gemacht an die Gäste, an die Freier, an die Frauen.
In den Zeitungen.
Präservativ und so weiter und so fort.
In den Zeitungen
hast
du annonciert.
Mhm.
Ah ja, und dafür haben die Zeitungen dir Probleme gemacht.
Richtig, die wollten den vollen Preis haben, so als würde ich eine Bordellanzeige starten.
Ach, du
als hätte
Zeit.
Ich mit diesem Aufruf Geld verdient.
Ja.
Ja, Frechheit.
Ja, ist es wirklich. Das könnten sie wirklich kostenlos abdrucken.
Ja.
Wahnsinn, ja. Ja. So, jetzt geht unsere Stunde dem Ende zu.
Ja.
Jetzt will ich noch mal kurz sagen, für die, die zwischendurch erst eingeschaltet haben,
wer
du bist, willst du selbst noch mal kurz sagen? Ellen Templin aus Berlin.
Richtig. Ja, ich bin schon sehr, sehr lange in der SM-Prostitution tätig und sehe ganz viele Sachen, die absolut frauenfeindlich sind.
ja,
für Frauen absolut nicht geeignet sind.
Ja.
Und diese ganze Legalisierung, das ist die einzige Verarschung. Mhm. Und alleine diese verblödete Begründung, dass Frauen jetzt ihren Hurenlohn einklagen können, das würde ja bedeuten, sie ist zu dumm für diese Arbeit, sie ist nicht in der Lage, vorher zu kassieren, beziehungsweise sie ist so naiv und glaubt, wenn der Gast ihr schon kein Geld gibt, dass er dann aber so nett ist und sagt ihm Name und Adresse, damit sie den Hurenlohn einklagen kann.
Ja. Also du sagst, das ist einfach verrückt. Ja, es stimmt einfach alles nicht.
Nein.
Nein, es hat keine Vorteile gebracht. Das hat
und die Frauen haben das auch nicht angenommen. 1% oder sowas. Oder 0, bla bla bla.
Ja. Ja, ja,
ja.
Also es ist ganz dringend, da wieder eine Veränderung
hinzukriegen. Es ist ein großer Handlungsbedarf.
Mhm. Ja.
Ja, und man wird als Frau nicht dafür geliebt, wenn man unbequem ist.
Nein, nein.
Das ist natürlich in allen Bereichen so. Da muss man nicht extra in der Prostitution tätig sein.
Ja, das stimmt. Mhm. Aber umso wichtiger, dass man dranbleibt und Bewusstsein schafft. Vielleicht kommt ja doch jemand Verantwortliches mal auf die Idee, sich ein bisschen darum zu kümmern. Gut,
genau.
Ellen, dann muss ich mich jetzt von dir verabschieden. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir diese Stunde Zeit genommen hast.
Gerne.
Finde ich sehr wertvoll und wünsche dir alles Gute. Wir bleiben in Verbindung.
Auf jeden Fall.
Ja, auf Wiederhören.
Ich bedanke mich auch.
Ja,
bis
tschüss
dann.
Tschüss. Ja, das war Ellen Templin, eine Frau, die ein SM-Studio leitet in Berlin und sich sozial sehr intensiv engagiert gegen die ganzen Missstände im Bereich käufliche Erotik. Am Mikrofon mit Ellen Templin war Hedwig in Liebe, Leid und Lebensfreude. Und Ellen mag Michael Jackson Musik. Darum habe ich anfangs und in der Mitte mal Michael Jackson laufen lassen. Und das lasse ich jetzt zum Schluss auch noch fertig laufen und wünsche allen einen schönen Tag.